Willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon begrüße ich Edgar Matkwa. Sie hören die Nachrichten. Nach Meinung von Finanzminister Bohuslav Sobotka könnte die Tschechische Republik noch vor dem Jahr 2010 den Euro als Zahlungsmittel übernehmen. Dieses Ziel bezeichnete er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Prag als Priorität der tschechischen Regierung und gleichzeitig auch als Grund dafür, warum sich das Kabinett um eine Übereinkunft in Fragen der angestrebten Reform der öffentlichen Haushalte sowie um die Reduzierung der Defizits bemühe. Auf dem Prager Friedhof Olschen ist am Dienstag eine Statue, die vor genau 60 Jahren im Konzentrationslager Ravensbrück gestorbenen Journalistin Joschkaja Burkova enthüllt worden. Der stellvertretende Oberbürgermeister Otto Kechner unterstrich bei der Gedenkstunde, dass die Mitgliedschaft der ehemaligen Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin in der Kommunistischen Partei kein Hindernis für die Würdigung ihrer lebenslangen Arbeit sein darf. An der Enthüllung der etwa 4 Meter hohen Statue nahm neben rund 200 vorwiegend älteren Menschen auch Vertreter der Bürgerinitiative Vjetschnost Dankbarkeit teil, die vor 6 Jahren eine Petition für die Wiederaufstellung dieser Statue initiiert hatten. Die Petition wurde vom Rat des Prager Magistrats bewilligt. Etwa 600 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 20 Milliarden Euro, braucht die Tschechische Republik für den Ausbau und die Rekonstruktion ihres Autobahn- und Schnellstraßennetzes, um in das europäische TEN-Netz integriert zu werden. Dies sagte heute Verkehrsminister Milan Szymanowski auf einer Pressekonferenz in Prag. Weitere 900 Milliarden Kronen benötige das Land für die Beseitigung der rückständigen Qualität des Straßennetzes. Über diese Mittel werde der Staat in den kommenden Jahren nicht verfügen, sagte Szymanowski. Ihm zufolge werden sich die ständigen Einnahmen des Verkehrswartungsfonds nach Ausschöpfung der aus der Privatisierung stammenden Finanzmittel auf nur 20 Milliarden Kronen pro Jahr belaufen. Am Dienstagnachmittag trifft in Prag der Sicherheitsrat des Staates zusammen. Auf der Tagesordnung steht ein komplexer Bericht über die Vorbereitungen des NATO-Gipfels, der vom 20. bis zum 22. November diesen Jahres in der tschechischen Hauptstadt stattfinden wird. Aus diesem Anlass kommen führende Vertreter von 19 NATO-Staaten und 27 Ländern, die am Projekt der Partnerschaft für den Frieden beteiligt sind, in die Moldau-Metropole. Zur Diskussion stehen neben einer Analyse der aktuellen Sicherheitslage im Lande auch Aufgaben, die das Kabinett in der zweiten Jahreshälfte zu erfüllen hat. In der unweit der nordböhmischen Stadt Jecintetschen gelegenen St. Wenceskirche in Srpska Kamenice, die Mitte der 90er Jahre von Tschechen und Deutschen gemeinsam renoviert worden ist, beginnt am 3. August das 8. internationale Musikfestival. Auf dem Programm des Festivals, das bis zum 18. September andauert, treten in verschiedenen Konzerten zahlreiche Künstler aus verschiedenen Ländern, darunter auch aus Japan, auf. Das waren die Meldungen. Weiter geht es mit dem Tagesecho. Durch die Sendung führt sie Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Die Reporterin Sabina Slonkova von der Tageszeitung Mladá fronta Dnes war nicht die einzige Journalistin, der der Tod drohte. Die Zahl der tschechischen Studenten, die in Deutschland studieren wollten, steigt beständig. Und der heiße Sommer bereitet den tschechischen Straßen Probleme. Dies sind, meine Damen und Herren, einige unserer Themen im heutigen Tagesecho. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie dazu recht herzlich Silja Schulteis. Die Reporterin der Tageszeitung Mladá fronta Dnes, Sabina Slonkova, war offensichtlich nicht die einzige Journalistin, der im Zusammenhang mit den dubiosen Aktivitäten von Karel Srba der Tod drohte. Der Ex-Kanzleichef des Außenministeriums und enger Mitarbeiter des Ex-Außenministers Jan Kavan, Karel Srba, wird verdächtigt, die Ermordung der Journalistin in Auftrag gegeben zu haben. Neue Informationen zum Fall Srba erfuhr die Polizei am Montag vom ehemaligen Chef des Konferenzzentrums Stiržin, Václav Hrubý. Martina Schneibergova berichtet.
Václav Hrubý war bis 1999 Leiter des Konferenzzentrums Stiržin, das dem Außenministerium untergeordnet ist. Von seinem Posten wurde er angeblich wegen der schlechten Ergebnisse eines Audits entlassen. Er behauptet jedoch, er sei abberufen worden, weil er es abgelehnt habe, gefälschte Beweise für Erklärungen des damaligen Premiers Miloš Zeman zu liefern. Simon hatte 1999 unter Berufung auf Informationen des damaligen Außenministers Jan Kavan Ex-Außenminister Josef Jelinek der Bestechung von Journalisten beschuldigt. Beweise für eine Korruption konnten jedoch weder Simon noch Kavan vorlegen. Die Polizei kam damals zu dem Schluss, dass Jelinek Opfer einer Verleumdung geworden sei. Der Täter wurde nicht gefunden. Hrubý erklärte, nachdem er es abgelehnt hatte, die verlangten gefälschten Beweise über Korruption zu liefern, wurde er vom damaligen Kanzleichef des Außenministeriums Karel Srba erpresst und es wurde ihm mit seiner Liquidierung gedroht. Als Hrubý damals Srba als Erpresser bezeichnete, wurde er von ihm angeklagt. Er musste sich bei Srba entschuldigen und ihm eine Entschädigungssumme von 50.000 Kronen zahlen. Hrubý informierte am Montag die Polizei darüber, Slonková sei nicht die einzige Journalistin gewesen, deren Leben gefährdet war.
Es wurde auch einem anderen Journalisten neben Sabina Slonková gedroht. Es ist ein Fernsehmitarbeiter.
Der Name des Bedrohten wird von der Polizei geheim gehalten. Václav Hrubý traute sich erst jetzt auszusagen, nachdem Ex-Kanzleichef Srba verhaftet wurde.
Jetzt geht es um eine völlig neue Situation. Ich habe es selbstverständlich früher nicht veröffentlicht, weil es diese Drohungen gab. Meine Befürchtungen waren ernsthaft und auch berechtigt.
Sämtliche Informationen über die Untersuchungen des Falls Srba und weitere Verdächtigen, die am Mordkomplott gegen die Journalistin Sabina Slonková beteiligt waren, werden von der Polizei geheim gehalten. Nach Informationen der Nachrichtenagentur ČTK soll Václav Hrubý die Polizei auch über die Tätigkeit von Srbas Freundin Tomšovicová informiert haben, die in Srbas Auftrag als Kontrolleurin in Štěřín arbeitete. Auch sie wird der Verwicklung in den Mordkomplott verdächtigt und befindet sich in Haft. Die Kriminalpolizei wird offensichtlich auch den Fall des Konferenzzentrums Štěřín von 1999 erneut untersuchen, der damals ergebnislos eingestellt wurde.
Hinsichtlich der Zahl der tschechischen Studenten, die bei der Deutschen Botschaft Prag ein Visum beantragen, um eine Zeit lang in Deutschland zu studieren, gab es in den vergangenen Jahren eine interessante Entwicklung zu verzeichnen. Petra Dachtler, Pressereferentin der Deutschen Botschaft Prag, verriet uns Einzelheiten.
Ja, die Zahlen sind gestiegen. 1999 zum Beispiel hat die Deutsche Botschaft in Prag 757 Visa für Studenten, Stipendiaten oder Studienbewerber ausgestellt. Ein Jahr später waren es schon knapp 1000 und letztes Jahr 2001 betrug die Zahl der ausgestellten Visa 1342.
Und was sind die Bedingungen, um so ein Visum zu bekommen?
In der Regel müssen Sie nachweisen, dass Sie einen Zulassungsbescheid einer deutschen Hoch- oder Fachhochschule haben beziehungsweise eine Bewerberbestätigung, falls dieser Zulassungsbescheid noch nicht erteilt wurde. Außerdem müssen Sie Ihr tschechisches Abiturzeugnis vorlegen und ganz wichtig natürlich, die Finanzierung des Studiums muss sichergestellt sein, das heißt der Aufenthalt in Deutschland, und dazu müssen circa 550 Euro monatlich nachgewiesen werden.
Das ist ja nicht gerade eine kleine Summe für tschechische Studenten. Haben Sie da Zahlen, wie das in der Regel die Studenten machen, woher dieser Nachweis kommt?
Ja, in der Regel haben die Studenten ein Stipendium. Wir schätzen, da wir darüber keine genauen Statistiken führen, dass 2/3 der Bewerber ein Stipendium bekommen und auch nur kurz nach Deutschland zum Studium gehen, das heißt 1 oder 2 Semester. Und dieses Stipendium wird natürlich auf diese Anforderungen an die Finanzierung angerechnet. Der Rest, also 1/3 ungefähr der Bewerber, kann eigene Finanzmittel nachweisen oder hat Verwandte oder Bekannte in Deutschland, die bereit sind, diesen Nachweis zu führen und eine Verpflichtungserklärung abgegeben haben, dass sie die Kosten übernehmen.
Aus den Angaben des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes, DAD, geht hervor, dass die Zahl der an Tschechen vergebenen Stipendien in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben ist. Frau Dachtler vermutet daher, dass sich an den tschechischen Unis immer mehr auch andere Möglichkeiten der Finanzierung herumsprechen und in Anspruch genommen werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Stipendien gestiegen sind im Rahmen des Erasmus-Programms der Europäischen Union, das vielleicht inzwischen auch bekannter geworden ist und über das die Studenten hier an den tschechischen Hochschulen mehr Informationen bekommen und ebenso eher die Gelegenheit ergreifen, ein bis zwei Semester ins europäische Ausland und eben auch nach Deutschland zu gehen.
Seit einigen Tagen knallt auch in Tschechien wieder die Sonne auf den Asphalt und damit wachsen die Probleme im Straßenverkehr für das mitteleuropäische Transitland. Welche Art diese Probleme sind, dazu mehr im nachfolgenden Beitrag von Lothar Martin.
Rund ein Zehntel aller tschechischen Straßen der ersten Kategorie, was einer Gesamtlänge von ca. 6000 Kilometern entspricht, sind nach Angaben der hiesigen Straßen- und Autobahndirektion ramponiert mit Spurrinnen von schwerlastigen Lastkraftwagen. Die Autobahnen sind da besser dran. Ähnlich angeschlagen sind hier nur 5 Kilometer. Allerdings weist das tschechische Autobahnnetz auch nur eine Gesamtlänge von 518 Kilometern auf. Die Schwertransporte, die Tag aus, Tag ein über die böhmisch-mährisch-schlesischen Fahrbahnen rollen, werden ständig mehr. Wurden im Jahr 1998 noch etwas über 5,1 Millionen Lkw auf den Straßen zwischen Erzgebirge und Beskiden registriert, so waren es im vergangenen Jahr 2001 bereits weit über 6,3 Millionen Fahrzeuge. Laut Aussage der einheimischen Straßenbauer habe man in diesem Jahr nicht einmal genügend Subventionen zur Ausbesserung der Winterschäden erhalten, geschweige denn zur Beseitigung der gefährlichen Spurrinnen. Allein für die Behebung der welligen Spurrinnen benötige man ungefähr genauso viel Geld, wie das diesjährige Budget des Prager Umweltministeriums betrage, nämlich rund 3 Milliarden Kronen. Im Nachbarland Polen hat man derzeit fast nahezu den gesamten Transitverkehr für alle Schwertransporter verboten, da die sommerlichen Temperaturen den nicht qualitätsgerechten Asphalt auf einer Vielzahl der dortigen Fahrbahnen aufgeweicht haben. In Tschechien aber will der neue Verkehrsminister Milan Szymonowski von derartigen Einschränkungen nichts hören. Einschränkungen das nicht. Vielmehr müssen die Transporter an den Grenzen gründlich gewogen und auf das zulässige Gesamtgewicht überprüft werden, sagte der Minister. Eine Aufgabe, die alles andere als einfach ist, wenn man weiß, dass entsprechende Wagen nur an 10 tschechischen Grenzübergängen vorhanden sind, für den frequentierten Fernverkehr aber dreimal so viel Grenzübergänge benutzt werden. Lediglich am tschechisch-deutschen Grenzübergang von Moorfurt im Wald glaubt man mit dem gerade begonnenen Bau einer neuen Brücke für einen zeitweise rückläufigen Verkehr und damit für Entlastung sorgen zu können. Zur Baumaßnahme selbst sagte der stellvertretende Direktor des Zollamtes in Pilsen, Peter Eichler, der Güter-Lkw-Verkehr wird während der gesamten Zeit des Baues nur über eine einzige Fahrspur geleitet, und zwar sowohl für die Einreise in die Tschechische Republik als auch für die Ausreise aus Tschechien. Der Lkw-Verkehr wird während dieser Baumaßnahme mittels einer Ampelanlage reguliert. Der Pkw-Verkehr hingegen unterliegt in dieser Zeit keinerlei Einschränkungen. Das Ende der Bauarbeiten ist für Ende Oktober 2002 vorgesehen. Ein weiterer Kritikpunkt, der mit dem gestiegenen Schwerlasttransport auf der Straße zusammenhängt, ist die gestiegene Anzahl der Unfälle mit Lastkraftwagen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres verursachten die Fahrer der tonnenschweren Fahrzeuge 11.206 Unfälle, was um 236 mehr sind als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Tschechische Verkehrsexperten führen dies auf die gestiegenen Anforderungen an die Trucker zurück. Sie müssen mehr Kilometer bewältigen, schwerere Laster fahren, größere Mengen transportieren und das auf Straßen, auf denen ein dichterer Verkehr als früher herrscht. An geeigneten Fahrzeugen sei kein Mangel im Lande, wohl aber an guten und erfahrenen Fahrzeugführern, hieß es in einer kritischen Bestandsaufnahme. Deshalb hat die Bürgervereinigung Autoclub unlängst vorgeschlagen, dass bestimmte Kategorien von Lkw-Fahrern sich zukünftig regelmäßig Schulungen und Fahrtrainingseinheiten unterziehen sollten.
Hamburg, Hollywood, London natürlich oder Tokio, sie alle haben eins. Aber auch Prag kann da mithalten, darin nämlich ein Wachsfigurenmuseum zu haben. Seit März 1997 hat es jeden Tag geöffnet. Selbst an Silvester, Neujahr oder auch am Heiligabend kann man sich genau 41 Wachsfiguren zu Gemüte führen. Melanie Thun hat es getan.
Franz Kafka steht wie bestellt und nicht abgeholt an einer simulierten Häuserecke, Josef Schweig sitzt vor einem Bier mit einem alkoholgeschwängerten Grinsen im Gesicht und Mozart und Dvorak brüten gemeinsam über neuen Werken. 300.000 Kronen, also gut 10.000 Euro, sind die Herren jeweils wert. Ebenso wie ihre Mitbewohner Arnold Schwarzenegger, Tina Turner, Louis Armstrong, Elton John und Michael Jackson. Sie alle stehen den ganzen Tag herum. Nur Lady Diana ist es vergönnt, alle paar Sekunden zu einer Rose zu mutieren. Ein Spiegel macht es möglich. Besonderes Glück haben auch die Herren Klaus, Czerny und Zeman. Nicht nur, dass diese tschechischen Politiker in lauschiger Runde um einen Tisch herumsitzen dürfen, sie bekommen auch jeden Tag frischen Kaffee in ihre Tassen geschüttet. Dafür hat allerdings auch ihr Schöpfer versucht, seinen Humor an ihnen auszulassen. Die Karikaturen sind nur mehr oder weniger gelungen. Das muss man auch von einigen anderen Wachsfiguren sagen. Während Bill Clinton über eine zwar gelungene Nase verfügt, ist der Rest von ihm ein wenig deformiert. So will sein Oberkörper kein Ende nehmen. Sein Nachbar Václav Havel dagegen erinnert dafür mehr an einen Zwergpinscher. Ein wenig mehr Bein hätte man ihm schon zugestehen können. Dafür scheinen aber Salvador Dali und Charlie Chaplin wieder auferstanden zu sein. Doch egal, ob gelungen oder nicht, dreimal im Jahr ist Ausziehen angesagt. Karolina Stonjenkova, Managerin des Museums.
We have a firm who should take care of our figures. Sometimes, of course, the figures have...
Wir haben eine Firma beauftragt, die die Figuren pflegt. Manchmal haben die Figuren zum Beispiel ein wenig dreckige Schuhe. Dann rufen wir nicht extra die Firma an, sondern machen es selbst sauber. Die Firma hat spezielle Sachen zu machen, zum Beispiel die Figuren zu reinigen. In erster Linie kämmen sie die Haare und waschen ihre Kleidung. Dabei ist es sehr kompliziert, die Figuren auszuziehen.
Auch ein Repräsentant der deutschen Geschichte muss sich dieser Prozedur unterwerfen. In einer Ecke versteckt reckt er den Arm. Adolf Hitler, hinter einer Glasscheibe verbannt. Der Grund, damit etwaige Fotografierversuche an der reflektierenden Glasscheibe scheitern. Karolina Stonjenkova, die Managerin, erklärt, warum Hitler hier zu sehen ist.
Wir haben versucht, sehr bekannte Personen auszuwählen und wir haben nicht versucht, nur positive Personen zu zeigen wie Lady Diana.
Auch nicht gerade die Herren der Herzen sind gegenüber von Hitler aufgereiht auf der Tribüne der Repräsentanten der kommunistischen Regime. Von Lenin, Stalin über Brezhnev, Mao Zedong bis zu Fidel Castro. Jeden Tag zu bewundern und dankbar für jeden kommunistischen Gruß. Allerdings müssen vorher 120 Kronen, also ca. 4 Euro, gezahlt werden. Dafür kann dann aber auch im Gästebuch gefordert werden, wer als nächstes in Wachs gegossen werden soll. Bisher gut im Rennen, Erich Honecker und Fußballer David Beckham.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unser heutiges Tagesecho. Im Anschluss erwarten wir Sie dann jetzt gleich zum Hörerforum.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Auch heute wollen wir wieder ein wenig in der Postmappe blättern und uns mit Ihren Zuschriften befassen. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu
Silvia Schulteis
und Lothar Martin.
Der Sommer des Jahres 2002 schreitet voran und hat schon wieder rund die Hälfte seiner Wegstrecke hinter sich gebracht. Sommerzeit, das bedeutet auch Urlaubszeit. Und daher werden Sie in unseren Sendungen der zurückliegenden Tage auch die ein oder andere Stimme unserer Redaktion vermisst haben. Und auch bei der Hörerpost ist einiges länger liegen geblieben, als es in der Regel der Fall ist. Daher wollen wir zu Beginn unserer heutigen Sendung noch einmal auf ein Ereignis eingehen, das schon wieder anderthalb Monate zurückliegt. Die Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus. Dazu schrieb uns zum Beispiel Herr Jürgen Biesinger aus Stuttgart.
Vielen Dank für die interessante Wahlberichterstattung in der heutigen Sendung. Ich denke, bis sich die einzelnen Parteien endgültig einigen werden, wird es nicht vor der beginnenden Sommerpause zu einem endgültigen Beschluss kommen.
Doch da irrte unser treuer Hörer aus der Neckarmetropole ein wenig. Doch nicht nur er. Die Bildung der neuen tschechischen Regierung kam bereits Anfang Juli zustande und seit Mitte Juli konnte sie ihre Arbeit aufnehmen. Das wurde unter anderem auch von unserem Stammhörer Engelbert Borgner aus Hildesheim begrüßt.
In einer doch relativ kurzen Zeitspanne von nur 4 Wochen wurde die neue tschechische Regierung gebildet. Aufgrund der doch knappen Mehrheit hatte man wohl mit einer längeren Verhandlungsdauer gerechnet. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass sie die 4 Jahre übersteht und die Verhandlungen über den EU-Beitritt zu einem guten Ende bringt, wenn nicht bei der Volksabstimmung darüber anders entschieden wird.
Und in einem weiteren Schreiben ergänzte Herr Borgner:
Für Tschechien ist es nicht nur nach innen, sondern auch nach außen besser, dass sich eine Regierung aus Sozialdemokraten und dem Bündnis aus Liberalen und Christdemokraten gebildet hat. Eine Minderheitsregierung, toleriert von den Kommunisten, hätte im Hinblick auf den EU-Beitritt einen doch etwas faden Beigeschmack gehabt und wäre in den Nachbarländern sicherlich nicht mit Begeisterung begrüßt worden.
Viele unserer Hörer äußerten sich lobend über die von Radio Prag gewährleistete Wahlberichterstattung. Besonders angetan von ihr zeigte sich unser Stammhörer Daniel Kaiser aus Hamburg.
Ein besonderes Lob möchte ich ihrer Wahlberichterstattung aussprechen, die sich ja programmbestimmend durch die vergangenen Wochen gezogen hat. Sowohl im Radio als auch im Internet war man, gerade in den Stunden nach der Wahl, top informiert und immer auf dem letzten Stand.
Teilte uns Herr Kaiser per E-Mail am 21. Juni mit, um am 8. Juli folgende Zeilen hinzuzufügen.
Sie haben wirklich vor der Wahl, währenddessen und danach alles gegeben. Man fühlte sich im Radio und im Internet immer auf den Punkt informiert. Wichtig auch die Einschätzungen in vielen Interviews. Das war schon toll. In unserer Redaktion bin ich dadurch zum echten Experten für tschechische Innenpolitik geworden.
Das freut uns, wenn unsere Wahlberichterstattung so tiefgreifend und hintergründig angekommen ist. Doch auch wenn das Lob dafür klar überwog, so gab es auch kritische Anmerkungen, wie die von Herrn Ralf Urbanczyk aus Eisleben.
In der Sendung Schauplatz vermisste ich kontroverse Meinungen zum Ausgang der Parlamentswahl, die es sicher auch gegeben hat. So wirkte das Programm einseitig.
Sie haben recht, Herr Urbanczyk, nicht alle unsere Beiträge sind uns zur vollsten Zufriedenheit gelungen. Doch genau darüber haben wir intern bereits debattiert, was Ihnen zeigen soll, dass auch wir in unserer Arbeit nicht stehen bleiben und auch die Meinung unserer Hörer in diese mit einbeziehen. Abschließend zum Thema Wahlen möchten wir noch die Meinung unseres Hörers Günter Bauch aus Fraureuth zitieren, der sich bereits mit den Wahlen zum Deutschen Bundestag befasste.
Was unsere Wahlen zum Bundestag vom 22.09. anbetrifft, so bin ich ein wenig in Sorge hinsichtlich des Verhältnisses Tschechien-Deutschland. Denn wenn Herr Stoiber die Wahl gewinnt, dann wird es einen Rechtsruck geben. Und er hat auf der Veranstaltung der Sudetendeutschen die Annullierung der Beneš-Dekrete gefordert. Er stellt diese Forderung auch im Zusammenhang mit dem Beitritt zur EU. Wer so ein Jungteam gestaltet, will nicht Zusammenarbeit, sondern Großmacht ambitionieren.
Nun, die Meinung von Herrn Bauch steht. Doch warten wir erst einmal die Wahlen zum Deutschen Bundestag in Ruhe ab. Nach den Wahlen hat uns inzwischen der Alltag wieder eingeholt. Und brandheiße Themen dazu, wie der verhinderte Auftragsmord an der Prager Journalistin Sabina Slonkova. Zu dieser schockierenden Angelegenheit schrieb uns Herr Bernd Bickelhaupt aus Seeheim-Jugenheim:
Das sind ja schöne Verhältnisse, dachte ich mir, als ich von dem Mordplan eines Politikers gegen eine offensichtlich zu neugierige Journalistin hörte. Auftragsmord mit einem ehemaligen Regierungsmitglied als Auftraggeber. Sowas hatten wir hier auch schon. Der Brandenburger Ex-Innenminister wollte seine Ehefrau erschießen lassen, was glücklicherweise auch schon vorher auflog. Eine zu neugierige Reporterin ermorden zu lassen, das hätte ich allerdings eher in einer südamerikanischen Bananenrepublik vermutet. Ich bin schon auf die Hintergrundberichte gespannt. Aber es ist wahrscheinlich wie immer. Es sollte verhindert werden, dass ein paar Geschäfte öffentlich bekannt werden. Und vielleicht sollte ein Exempel statuiert werden, eine Warnung, dass manche Leute halt nicht unter dem Gesetz, sondern darüber stehen, in deren Augen. Es ist gut, dass der Staatsanwalt hier für Aufklärung sorgt.
Nun, das hoffen wir auch, denn Auswüchse dieser Art müssen aufgeklärt und geahndet werden. Doch wie eingangs schon gesagt, wir haben Sommer und damit Urlaubszeit. Viele unserer Hörer senden uns daher in diesen Tagen ihre Urlaubsgrüße, nicht weniger davon aus der Tschechischen Republik, wie Frau Ute und Herr Michael Lindner aus Triptis, die uns über die ihren Worten nach südböhmische Traumstadt Český Krumlov, Krumau unter anderem mitteilten.
Hat uns diese Stadt also doch richtig verhext. Das kulturelle Angebot ist so groß, dass die wenigen Tage hier nicht ausreichend sind.
Das freut uns, ebenso wie die weiteren Urlaubsgrüße und Beschreibungen von Prag und anderen tschechischen Orten, die uns derzeit erreichen. Da wir glauben, dass dies noch lange nicht die letzten sein werden, wollen wir noch ein wenig warten, um das nächste oder übernächste Hörerforum gerade mit Ihren Urlaubsimpressionen zu gestalten. Also bleiben Sie uns treu und schreiben Sie uns von überall, wo Sie uns hören und sich im Urlaub wohlfühlen. Beenden möchten wir unsere heutige Sendung mit einer Zuschrift unseres Stammhörers Hans Jeckel aus Altenburg, der uns seine Meinung zu einer anderen Schreibaktion mitteilte, nämlich zu unserem Hörerwettbewerb, dessen Gewinner wir vor rund einem Monat gekürt haben. Zudem haben wir Sie mit dem Beitrag des ersten Preisträgers, Herrn Nikolai Loginow aus Russland, bekannt gemacht. Ein würdiger Sieger, wie Herr Jeckel fand.
Der Siegerbeitrag des russischen Hörers hat mich wirklich beeindruckt. Hier hat ein Hörer real mit Wärme und Sympathie für ihre goldene Stadt, für ihr ganzes Land, seine Gedanken in Worte gefasst, die Ansprachen und die feste Verbundenheit mit Prag dem ganzen Lande zum Ausdruck brachten. Dieser breite Bogen, mit dem das Leben des Hörers mit Prag verbunden ist, von den Erzählungen des Vaters, der in den ersten Maitagen 1945 zu den Befreiern der Stadt gehörte, über die Tage, an denen der Prager Frühling von den Truppen des damaligen Warschauer Vertrages niedergeworfen wurde, bis zu den Besuchen im Café Praha am Moskauer Arbat, hat der Hörer so plastisch mit warmen Worten geschildert, dass man sich an seiner Seite wähnte. Ein würdiger Preisträger, dem meine ganze Sympathie gilt.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir Ihnen für heute für Ihre Aufmerksamkeit. Vom Mikrofon verabschieden sich
Lothar Martin
und Silvia Schultheiß. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.